Ja, ich freue mich auch auf diesen Abend und dass ich zum ersten Mal jetzt hier bei euch sein kann, um diese gute Botschaft des Evangeliums zu verkündigen, auch hier in Bamberg. Wenn Gott es schenkt, dann haben wir morgen Abend ja noch einen zweiten Abend. Heute Abend ist das Thema, woher komme ich? Und dazu gehört natürlich auch die Frage, wozu lebe ich? Die beiden Fragen gehören sicher sehr eng zusammen. Und die Frage ist, sind wir zufällig entstanden, als veredelte Affen vielleicht, oder hat Gott einen Plan mit unserem Leben und Gott hat dich, ich möchte ganz persönlich werden, dich und mich gewollt? Ich bin jetzt kein Biologe und kann natürlich auch nicht groß jetzt die Evolutionstheorie widerlegen, aber vielleicht so Anregungen geben, warum ich an den Schöpfergott glaube, wie die Bibel ihn mir beschreibt. Warum ich wirklich davon überzeugt bin, dass das, was die Bibel auch in den ersten Kapiteln des ersten Buches Moses sagt, tatsächlich Wahrheit ist und nicht eine Fiktion oder ein Märchen ist. Da hat mal der große Evolutionsforscher und Professor für Anthropologie, Sir Arthur Case, gesagt, die Evolutionstheorie, die ist nicht zu beweisen, aber weil die Alternative ein Schöpfergott ist und an den will ich nicht glauben, glaube ich eben an die Evolutionstheorie. Das ist nach dem Motto, was nicht sein kann, das darf auch nicht sein. Eigentlich für denkende Menschen eine sehr komische Antwort. Aber das wollen ja intelligente Menschen sein, die das für wahr halten, was heute auch in den Schulen gelehrt wird. Und die Frage ist, befriedigt sie das oder befriedigt sie das nicht? Wenn Sie der Frage nachgehen, und ich möchte da auch noch das persönliche Du gebrauchen, wenn du der Frage nachgehst, woher komme ich, und du sagst, du warst vielleicht vor Millionen Jahren mal ein Affe oder noch komischer irgendein Einzeller und dann bist du irgendwann entstanden, keiner kann erklären, wo das organische Leben herkommt, wo Leben herkommt, aus anorganischer Materie auf einmal Leben entsteht, keiner kann es erklären. Mich hat das in der Schule nicht befriedigt, und bis heute nicht. Deswegen glaube ich an die Geschichte, an die Begebenheit, wie Gott sie uns in seinem Wort mitteilt. Das Zweite, es gibt so grundlegende wissenschaftliche Erkenntnisse und Gesetze. Und eins dieser wissenschaftlichen Gesetze ist das von Ursache und Wirkung. Ich habe hier eine Uhr. Jeder weiß, dass die Uhr nicht selbstständig entstanden ist. Wir gehen alle davon aus, das hat ein Uhrmacher gemacht. Ich habe noch nie einen Uhrmacher gesehen, aber ich weiß, ein Uhrmacher hat diese Uhr hergestellt. Und bei der Schöpfung, dann kommen wir zu anderen Ergebnissen. Ich möchte aber aus der Bibel gerne etwas lesen dazu, aus dem Römerbrief, Kapitel 1, Vers 18 und 19, da sagt die Bibel, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart, denn das Unsichtbare von ihm wird geschaut, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden. Die Bibel sagt also, wenn du die Schöpfung dir anschaust, dann musst du zum Ergebnis kommen, dass es einen Schöpfer gibt. Dass es einen gibt, der alles geplant hat und ins Dasein gerufen hat. Und ich glaube, wie in unseren Breitengraden und auch im Jahr 2017 müssen diese Frage sehr wohl bejahen. Die Menschen früher kannten noch nicht diese Schöpfung, so wie wir sie heute kennen. Das All, wie es heute erforscht ist, war früher verborgen. Früher konnte man die Sterne vielleicht noch zählen. Heute weiß man, man kann sie nicht mehr zählen. Man redet von 10 hoch 70 Sternen. Das ist eine 1 mit 70 Nullen, die kann man sich gar nicht vorstellen. Wir Menschen heute müssten, wenn man ein bisschen nachdenkt, und wir wollen ja denkende Leute sein, wirklich zum Ergebnis kommen, das kann nicht per Zufall entstanden sein. Mal so ein paar Beispiele einfach. Die Entfernung Mond und Sonne und Erde ist genau so, dass hier Leben existieren kann. Wenn die Entfernung zur Sonne etwas weiter wäre, dann wäre es hier zu kalt. Dann würde kein Leben existieren. Und wenn sie etwas näher wäre, dann würde alles verbrennen auf dieser Erde. Also, dass es genau so ist, wie es tatsächlich in dem Abstand ist, sagt uns deutlich, dass da jemand das geplant haben muss. Dass hier unten auf dieser Erde überhaupt Leben möglich ist. Dass jetzt im Herbst die Blätter abfallen und dann im Frühjahr auf einmal wieder Neues kommt, dass so ein dünner Grashalm trägt, vielleicht so 70 Zentimeter, 80 Zentimeter hoch, so ein ganz dünner, und er fällt nicht um, zerbricht nicht, das kann kein Architekt nachbauen. Funktioniert nicht. Aber Gott hat es eben so gemacht. Woher komme ich, ist ja die erste Frage. Und wenn man dann noch die Komplexität eines menschlichen Körpers sich anschaut, wie eine einzelne Zelle existiert, wie sie funktioniert, aus was für Materialien sie besteht, ja, dann kann ein denkender Mensch nur zum Ergebnis kommen, dahinter muss ein intelligentes Wesen, ja, Gott selbst sein. Es geht nicht anders. Und wirklich, wie dieser Anthropologe, Prosophe und Prologe auch der Evolutionstheoretiker The Arthur Kester sagt, er kommt zum selben Ergebnis. Die Evolutionstheorie ist nicht beweisbar und er will sie einfach nicht wahrhaben. Warum nicht? Warum will jemand diese Schöpfungsgeschichte nicht wahrhaben, sondern glaubt an die Evolutionstheorie? Wenn man Gott aus dem Leben ausklammert, braucht man vor diesem Gott keine Rechenschaft mehr abzulegen. Das ist die Ursache. Da war einmal ein Sohn eines bekannten Verlegers gefragt, was für ihn das größte Problem wäre. Und er gab tatsächlich zur Antwort, wann es Gott gäbe. Denn er weiß genau, wenn es Gott gibt, muss ich diesem Gott, meinem Schöpfer, einmal Rechenschaft ablegen mit meinem Leben. Und das wollen wir nicht. Also sagen wir, es muss eine Alternative dazu hergeben. Aber die Bibel spricht anders und ich möchte jetzt aus 1. Mose 1 Verse lesen. Ich möchte gerne Bibelworte sprechen lassen. 1. Mose 1, Vers 26, da sagt Gott, Gottes Wort, Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, Mann und Frau schuf er sie. Ein weiteres Bibelwort aus Psalm 139, da hat ein Mann auch über sein eigenes Leben nachgedacht und er sagt dann, ich preise dich dafür, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele weiß es sehr wohl. Mein Gebein war nicht vor dir verborgen, als ich gemacht wurde im Geheimen, gewirkt wie ein Stickwerk in den untersten Örtern der Erde. Meinen Keim sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die entworfen wurden, als nicht einer von ihnen war. Dieser Mann David, der sagt, Gott hat mich so gewollt. Er hat mich geschaffen. Das macht unsere ganze Würde als Menschen aus, dass Gott uns, dich so haben wollte, wie du bist. Dann sind auch alle Minderwertigkeitskomplexe fehl am Platz. Wenn Gott mich so mit der Nase geschaffen hat, mit den Augen und mit meinen Haaren und wie es sein soll, ja, dann hat Gott mich genau so gewollt. Und dich auch. Viele Menschen haben ja Minderwertigkeitskomplexe. Braucht man nicht zu haben, wenn man das weiß. Gott hat mich so gewollt. Der große Schöpfer hat einen Plan mit meinem Leben. Und er wollte mich so haben. 1. Mose 1, Vers 26. Gott hat Adam und Eva geschaffen. Da gibt es Menschen, die sagen, die Bibel widerspricht sich schon gleich am Anfang, hat zwei Schöpfungsgeschichten. 1. Mose 1 und dann ab Kapitel 2 noch einen zweiten. Das ist Unfug. 1. Mose 2 ab Vers 4, da wird der sechste Tag, die Erschaffung des Menschen, mit einer Lupe herangezogen, nochmal neu beschrieben. In 1. Mose 1 wird das Große genannt, die sieben Tage. Und dann in 1. Mose 2 wird der Hauptaugenmerk auf den sechsten Tag gelegt, wo Gott den Menschen geschaffen hat. Also eine Ergänzung, nicht ein Nebeneinander oder sogar ein Widerspruch in der Bibel. Das sind Menschen, die die Bibel nie richtig gelesen haben, ganz einfach. Die lesen mit dem Ziel die Bibel, ich möchte etwas Negatives finden. Die lesen die Bibel nicht mit offenen Augen und mit offenen Herzen. Und ich wünsche, dass du die Bibel so liest, wie sie wirklich ist. Gottes Wort. Gott hat uns Menschen also geschaffen. Jetzt komme ich zum zweiten großen Punkt schon. Und das ist, weil es sonst für mich keinen Sinn im Leben gäbe. Die Sinnfrage hängt unmittelbar damit zusammen, woher wir kommen. Ich möchte das an zwei Beispielen mal deutlich machen, wie wichtig diese Sinnfrage ist. Da ist ein 16-jähriger Schüler auf Klassenfahrt in Italien. Sohn eines Millionärs. Nach einigen Tagen bekommt der Vater zu Hause einen Anruf von der italienischen Polizei, er möge sofort nach Italien kommen. Da hat sich sein Sohn umgebracht, mit 16 Jahren. Und er hat einen Abschiedsbrief hinterlassen, hat geschrieben, er wolle nicht so enden wie sein Vater, der die Karriereleiter bis oben hin beschritten habe, aber am Sinn des Lebens vorbeigelebt hat. Und er sah in seinem Leben keinen Sinn, mit 16 Jahren. Und dann sagt er sich, dann scheide ich aus dem Leben. Die Sinnfrage war für ihn eine ganz wichtige Frage. Peter Hane, bekannt als ZDF-Redakteur, berichtet in einem seiner Bücher über einen 18-jährigen jungen Mann namens Manfred. Manfred kommt mit einem eigenen Auto mit 18 Jahren vorgefahren vor das Haus von Peter Hane. Nächstes Jahr will er Abitur machen. Er hat reiche Eltern, schon mit 18 ein eigenes Auto. Man könnte doch meinen, die Zukunft steht diesem Manfred offen. Und dann kommt Manfred und Peter Hane sagt, er sieht in total leere Augen. Und Manfred erzählt seine Geschichte. Er sagt, ich bin mit einem 2 Jahre jüngeren Bruder aufgewachsen. Meine Eltern, Kaufleute, keine Zeit für uns. Als wir klein waren, hat die Tante auf uns aufgepasst. Als wir dann älter wurden, haben die Eltern gemeint, es wird Zeit, dass sie selbstständig werden. Da blieb die Tante also auch zu Hause. So sind die beiden aufgewachsen. Die Eltern, die Mutter sagte, später, wenn wir es doch geschafft haben, dann wollen wir uns um die Kinder kümmern. Diese später kam nie. Und dann fassen die beiden einen dramatischen Entschluss. Sie wollen beide aus dem Leben scheiden. Sie gehen systematisch in die Dörfer der Umgebung, in die Apotheken und kaufen sich Schlafmittel. Und am Geburtstag des Jüngeren, da gehen sie in den Wald, den Geburtstag hatten die Eltern auch vergessen, und nehmen dann die Tabletten. Für den jüngeren Bruder gab es keine Hilfe mehr. Der Manfred wurde von einem Waldarbeiter gefunden, kam ins Krankenhaus und überlebte dann. Und da steht Manfred vor Peter Hane und sagt, wozu soll ich weiterleben? Da ist niemand, der mich liebt. Mein Leben ist total sinnlos. Ich könnte es wegwerfen wie Müll in die Tonne. 2 junge Leute, die an der Sinnfrage eigentlich gescheitert sind. Für Manfred gab es noch eine Botschaft, dass es doch jemanden gibt, der ihn liebt, nämlich dieser gewaltige Gott, sein Schöpfer. Aber junge Leute haben auch diese Frage nach dem Sinn des Lebens, nicht nur Ältere. Ich weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, wozu du lebst. Wenn du so ganz spontan die Frage beantworten müsstest, wozu lebst du? Was würdest du sagen? Gibt es ja manche Möglichkeiten, wo Menschen nachgedacht haben, wozu sie leben. Man könnte vielleicht mal die Philosophen fragen. Jean-Paul Sartre hat einmal gesagt, und er war Philosoph, wir seien zum Dasein verflucht. Befriedigt das dich, zum Dasein verflucht zu sein? Der irische Schriftsteller Beckett, der hat gesagt, der Sinn des Lebens ist der Unsinn. Also wenn wir solche Leute fragen, die geben uns keine Antwort auf diese wichtigste Frage unseres Lebens. Wozu wir leben? Mehr Urlaub? Mehr Freizeit? Mehr Geld? Machen das unser Leben zu einem sinnvollen Leben? Dann wird ja über die Hälfte der Menschheit völlig sinnlos leben. Denn die haben kein Geld, keine Freizeit und kein Urlaub. Ein anderer junger Mann hat mir einmal auf diese Frage gesagt, er würde leben, um zu arbeiten. Dann habe ich ihn gefragt, ja, was machst du, wenn du arbeitslos wirst? Erschießt du dich dann? Keine Antwort. Was wollen denn Rentner machen, die nicht mehr arbeiten können? Oder kranke Leute? Arbeit kann doch nicht Lebenssinn sein. Man arbeitet, um zu leben, aber man lebt doch nicht, um zu arbeiten. Bei uns da oben in der Gegend, dann werden in manche Todesanzeigen Sprüche gesetzt in der Zeitung. Da steht schon mal, nur Arbeit war dein Leben. Nie dachtest du an dich, nur für die deinen Streben war deine höchste Pflicht. Wenn ich so eine Anzeige lese, manch ein Pferd würde beerdigt. Nur Arbeit war dein Leben? Hast deine Pflicht getan und liegst jetzt da unten im Grab? Wunderbar. Das ist das menschliche Leben? Wenn wir so darüber nachdenken, wer kann uns diese Fragen beantworten? Der Liedermacher Wolf Biermann hat einmal gesagt in einem Lied, da muss doch noch Leben ins Leben hinein. Wir merken, alle diese Leute, die so ein bisschen was zu sagen haben oder meinen, etwas sagen zu haben, die können uns die Frage nicht beantworten. Vielleicht Prediger oder Pfarrer oder sonstige Menschen sind im gleichen Boot wie du, können die Frage auch nicht beantworten. Und spätestens jetzt müssen wir den fragen, der uns geschaffen hat. Spätestens jetzt kommen wir wieder auf unseren Schöpfer zurück. Seht ihr, ihr kennt vielleicht auch alle Bauingenieure oder irgendwelche Ingenieure, die Maschinen entwerfen. Ich habe keine Ahnung von Technik. Ich bin Beamter gewesen. Wenn jetzt irgendeine Maschine da erstellt wird, wen frage ich dann, wozu die Maschine erstellt wird? Natürlich den, der es hergestellt hat. Was hast du dabei gedacht, als du die Maschine gebaut hast oder entworfen hast? Und der kann mir eine befriedigende Antwort geben. Und genauso müssen wir es mit unserem Leben machen. Wir müssen den fragen, der uns ins Leben gerufen hat. Gott, was hast du dir dabei gedacht, als du uns Menschen geschaffen hast? Und diese Frage kann kein Evolutionist dir beantworten. Ganz sicher nicht. Wenn das Leben wirklich zufällig wäre, dann gibt es keinen allgemeingültigen Sinn im Leben. Aber weil ich daran glaube, dass Gott mich geschaffen hat, frage ich natürlich Gott, was hast du dir dabei gedacht, als du uns Menschen geschaffen hast? Und jetzt kommen wir wieder auf 1. Mose 1, Vers 26 und 27. Und dann würde Gott dir zur Antwort geben, ich habe euch Menschen geschaffen als Gegenüber. Ich möchte Gemeinschaft mit euch haben. Ich möchte euch lieben und von euch wiedergeliebt werden. Noch einmal, ich möchte Gemeinschaft mit euch haben. Dazu hat Gott uns Menschen geschaffen. Und Adam und Eva, die ersten beiden Menschen, hatten diese Gemeinschaft mit ihrem Gott, mit ihrem Schöpfer. Sie waren in einem Garten in Eden, den wir heute noch das Paradies nennen, und redeten mit Gott und Gott redete mit ihnen. Ja, sie lebten in Gemeinschaft mit Gott. Und wisst ihr, da gibt es einen, dem alles daran gelegen ist, dass Menschen ins Unglück laufen, der diese Gemeinschaft stören wollte und der auch unser Elend möchte. Und das ist niemand anderes als der Satan, der Teufel. Von Anfang an war es sein Bestreben, dass diese Gemeinschaft, die existierte, kaputt ging. Er möchte Gottes Plan kaputt machen. Und er möchte auch unsere wirkliche Lebenserfüllung kaputt machen. Und so versucht er es. Gott hatte die beiden in diesen Garten in Eden gegeben und dann ihnen alle Früchte, die dort waren, zur Speise gebeten. Sie konnten von jedem Baum essen, außer von einem einzigen. Gott hatte gesagt, 1. Mose 2, Vers 17, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Wisst ihr, Gott spielt mit offenen Karten. Er sagt, wenn du von diesem einen Baum doch isst, musst du sterben. Und der Tod in der Bibel meint nicht nur physischer Tod, sondern auch Trennung von Gott aus der Gemeinschaft mit Gott. Geistlich tot dann, nicht mehr in Verbindung mit Gott. Und jetzt setzt der Teufel an und sagt, da habe ich doch eine Chance, die beiden Menschen jetzt dahin zu bringen, dass sie doch von der verbotenen Frucht essen. Und er kommt in Gestalt einer Schlange. Übrigens meint dieses Wort Schlange jetzt eine leuchtende Erscheinung. Das war nicht so eine Blindschleiche, wie wir sie heute kennen, ja? Wie die damals aussah, keine Ahnung, sagt die Bibel nicht, aber es war auf jeden Fall eine leuchtende Erscheinung. Und diese Schlange redet sogar noch jetzt mit der Eva und sagt der Eva, Eva, schau doch mal auf diese Frucht. Erstens, Gott enthält dir die wichtigste Frucht vor. Gott meint es gar nicht so gut mit dir. Der Teufel sät Zweifel an der Liebe Gottes. Zweitens, Eva, wenn du davon isst, dann wirst du sein wie Gott. Hier ist das nicht erstrebenswert, wenn wir ein Angebot bekämen, irgendetwas zu tun und wir würden dann sein wie Gott. Nun, ich denke, wir würden alle zugreifen. Wir würden nicht lange darüber nachdenken, das wäre doch etwas, sein wie Gott. Und die Eva sagt sich, das stimmt auch. Ja Gott, warum hältst du mir diese eine Frucht denn vor? Übrigens sagt die Bibel nicht, dass es ein Apfel war, ja? Warum hältst du mir diese eine Frucht vor? Und sie nimmt von dieser verbotenen Frucht, isst, gibt ihrem Mann. Und von dem Moment an war die Gemeinschaft mit Gott unterbrochen. Kaputt. Die Sünde war in die Welt gekommen. Sünde meint Zielverfehlung. Sünde ist ein Beziehungswort. Gott hat einen Plan mit den Menschen gehabt, nämlich Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Und der Mensch sagt, ich will autonom sein. Wisst ihr, Adam und Eva, die hatten keine Zweifel an der Existenz Gottes. Die wollten ohne Gott leben. Und das ist das Prinzip der Sünde. Ohne Gott zu leben, unser eigenes Leben zu leben. So fing das Elend vor 6000 Jahren an. Die Gemeinschaft mit Gott unterbrochen, der Sinn des Lebens kaputt. Mit Gott zu leben, nein, sie wollten eigenständig sein, sie wollten nicht mehr mit ihrem Gott leben. Und die Bibel sagt, sie erkannten, dass sie nackt waren, hefteten Feigenblätter zusammen, machten sich Schürze und Angst kam auf einmal auf. Sie versteckten sich vor Gott unter die Bäume des Waldes. Und jetzt kommt die große Botschaft der Bibel, dass Gott den Menschen nachgeht. Seht ihr, wenn ich Gott gewesen wäre, ich hätte gesagt, ich habe denen ein Verbot nur gegeben. Und das haben sie ganz bewusst übertreten. Jetzt sind sie an ihrem Elend selbst dran schuld. Aber Gott ist anders. Unser Schöpfer Gott ist anders. Der geht den beiden Menschen nach und ruft sie. Ich lese jetzt aus 1. Mose 3. Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Wusste Gott nicht, wo der Adam war, als er sich versteckt hatte? Unter die Bäume des Waldes? Natürlich wusste Gott das. Und trotzdem fragt er, wo bist du? Warum fragt Gott, wo bist du? Zum einen erkennt der Adam, Gott interessiert sich weiter für mich. Und zum zweiten soll der Adam mal nachdenken, warum er überhaupt geflohen ist. Dass er merkt, ich habe mich doch von Gott entfernt, ich habe das Gebot Gottes übertreten. Er soll mal innestehen und über sein eigenes Leben nachdenken. Das war vor 6000 Jahren so. Jetzt wollen wir so mal eine Zeitreise in unsere Zeit heute machen. Was hat diese Geschichte damals mit uns zu tun? Die Bibel sagt, dass wir ja alle Sünder sind. Stimmt das? Hier stimmt das auch für dein Leben. Oder lebst du nach dem Motto, ich tue Recht und scheue niemand? Da gibt es doch Leute, wenn sie alt geworden sind, die sagen das. Junge Leute, die sagen das eigentlich nicht. Ich tue Recht und scheue niemand. Die wissen, dass im Leben manches schief läuft. Aber wenn man so älter geworden ist, ich möchte bald meinen, da ist man senil geworden, dann auf einmal denkt man, ich lebe dann gut nach dem Motto, ich tue Recht und scheue niemand. Was heißt denn überhaupt, ich tue Recht? Wenn ich sage, ich tue Recht, dann heißt das doch, was Recht ist vor Gott. Wir vergleichen uns gerne mit unserem Nachbarn. Und dann wissen wir von unserem Nachbarn immer noch viel mehr Schlechtes als von uns. Aber glaubst du, du kannst nachher einmal vor Gott erscheinen und kannst sagen, Gott, mein Nachbar war ein viel schlimmerer Sünder als ich? Dann wird Gott zu dir sagen, jetzt bist du dran. Nachbar, mach mal nachher. Jetzt ist dein Leben dran. Also die Entschuldigung, der Nachbar ist doch viel schlimmer als ich, die zählt vor Gott nicht. Ich tue Recht bedeutet tatsächlich, das, was vor Gott gerecht ist, das übe ich im Leben aus. Die meisten von uns kennen sicher die 10 Gebote und wer sie nicht kennt, maximal in 2. Mose 20 nachlesen. Da hat Gott zumal kundgetan, was vor ihm Gültigkeit haben soll, seine Gebote uns gegeben. Und wir wollen ein bisschen mal darüber nachdenken, damit wir merken, dass wir uns doch alle im gleichen Boot befinden, dass wir alle Gebote Gottes übertreten haben. Die Bibel sagt, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen. Das bedeutet, du hast in deinem ganzen Leben immer die Wahrheit gesagt. Gibt es einen heute Abend hier, der allen Ernstes sagen kann, ich habe noch nie gelogen. Ich habe immer die Wahrheit gesagt. Nicht nur heute, sondern das ganze Leben. Wir wollen doch ehrlich sein. Wisst ihr, die Vogel-Strauß-Politik, den Kopf in den Sand zu stecken und zu tun, als wäre das nicht, das ist doch Unsinn. Wir wollen mal ehrlich über unser Leben nachdenken. Und dann müssen wir doch sagen, jeder von uns, auch die Kinder, die haben schon gelogen, oder nicht? Ehrlich? Natürlich habt ihr auch gelogen, nicht wahr? Klare Sache. Wie wir alle. Jeder von uns hat doch gelogen. Also, wir haben das 9. Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis ablesen, schon übertreten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu eitlem aussprechen. Das heißt, du hast noch nie Gott, ach Gott, Herr Jemine oder so Ausdrücke gebraucht. Vielleicht stimmt das. Vielleicht auch nicht. Rutscht das leicht über die Lippen, ja? Du sollst ehre deinen Vater und deine Mutter. Ehre Vater und Mutter, das ist also nicht nur etwas, wenn man 75 ist und dann an die alten Eltern denkt, die schon nicht mehr leben, sondern auch wenn man jung ist, wenn man so 8 oder 10 ist und dann ehre Vater und Mutter. Also ich denke an meine Kindheit zurück und ich war schon mal frech zu Hause, habe freche Antworten gegeben. Wenn meine Mutter mal sagte, geh runter in den Keller und hol was, habe ich gemault. Das ist nicht geehrt. Also das Gebot habe ich auch übertreten. Ihr auch? Oder habt ihr im ganzen Leben immer Vater und Mutter geehrt? Und als Kind sogar noch gehorcht, wie die Bibel es sagt. Man könnte jetzt die 10 Gebote mal alle so vorstellen, der Reihe nach. Und ich glaube, wenn wir ehrlich wären, dann stellen wir fest, über die Hälfte auf jeden Fall, ich wage mal zu sagen, alle 10 übertreten. Selbst wenn du jetzt denkst, also 9 habe ich gehalten, nur in einem, bei der Lüge, da passt es nicht so ganz. Da möchte ich dir ein Bibelwort lesen aus dem Jakobusbrief, aus Jakobus 2, Vers 10, da sagt die Bibel, denn wer irgend das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Das heißt also, du brauchst nur einmal gelogen zu haben, dann sagt Gott, schuldig. Schuldig bedeutet, Ziel verfehlt, nicht mehr in Gemeinschaft mit mir, getrennt von mir. Das war ja das Thema, ja? Wozu lebe ich auch? Mit Gott zu leben? Nein, ich habe mein eigenes Leben gelebt. Und die Bibel sagt in Jesaja 59, Vers 2, eure Ungerechtigkeiten haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott. Unsere Ungerechtigkeiten, nein, ich möchte sagen, deine Ungerechtigkeiten haben eine Scheidung gemacht zwischen deinem Schöpfer und dir. Die Gemeinschaft ist kaputt, merkst du wieder, Ziel verfehlt. Stimmt das wirklich? Wir wollen ein bisschen mal nachdenken über das eigene Leben jetzt. Ist das wirklich für mein Leben Wahrheit? Kann ich das bejahen? Gott, dein Urteil über mein Leben ist tatsächlich wahr. Ich bin ein Sünder. Und kein toller Hecht. Hast du schon mal so über dein Leben nachgedacht? Gott, wenn du mein Leben beurteilst, das ist nicht perfekt. Das sind viele, viele Sünden. Und ich bin tatsächlich ein Sünder. Wisst ihr, wenn man die Diagnose Gottes mal akzeptiert, dann gibt es auch eine Heilung dafür. Aber ohne Akzeptanz der Diagnose gibt es keine Heilung. Da war mal irgendeine Schauspielerin zum Arzt gegangen und er hat ihr gesagt, sie hätte Leberzirrhose, hätte zu viel gesoffen. Da sagt diese Frau, zu dem Arzt gehe ich nicht mehr. Der ändert das an der Leberzirrhose was, weil er zu dem Arzt nicht mehr geht? Natürlich nicht. Das ist dann mit uns genauso, wenn wir irgendetwas haben und wir gehen zum Arzt und der stellt was fest, dann kann man doch erst helfen, wenn man weiß, was man hat. Und genauso ist es auch in der Beziehung zu Gott. Gott sagt zu deinem Leben, du bist ein Sünder in meinen Augen. Wir wollen das mal akzeptieren. Es fällt uns so schwer, wisst ihr warum? Weil wir so stolze Leute sind. Den Stab über uns zu brechen und zu sagen, jawohl, das stimmt tatsächlich über mein Leben. Aber das ist der erste Schritt zur Heilung. Das wirklich zu akzeptieren. Und jetzt kommt für solche Leute die großartige Botschaft der Bibel. Johannes 3, Vers 16, wohl der bekannteste Vers der Bibel. Da sagt Gott, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen oder einzigartigen oder eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das erste ist, man kann also verloren gehen. Verloren gehen heißt für ewig in der Hölle zu enden. Und ich möchte jetzt bitten, stöhne ich bitte bei dem Wort Hölle jetzt auf innerlich. Auch das ist ganz klare Aussage der Bibel. Der Jesus Christus hat mehr über die Hölle gepredigt als über den Himmel. Warum? Um uns zu warnen, damit wir nicht dorthin laufen. Die Bibel sagt in Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Luther übersetzt, der Sünde sollt ist der Tod. Was wir also verdienen für unsere Sünde ist Tod. Und wieder ist es auch für die Ewigkeit getrennt von Gott. Und für solche Menschen erweist Gott jetzt seine Liebe. Seht ihr, vor 6000 Jahren ist Gott dem Adam nachgegangen, hat ihn gefragt, wo bist du? Vor 2000 Jahren, als Gottes Liebe nicht mehr schweigen konnte, als er das Elend von uns Menschen hier auf dieser Erde sah, hat er seinen Sohn auf diese Erde geschickt. Galaterbrief sagt uns im 4. Kapitel, Vers 4, als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Wir haben bald Weihnachten und vielleicht erinnern wir uns dann besonders daran, dass Jesus geboren wurde. Aber es ist nicht nur eine Weihnachtsgeschichte. Diese Botschaft, die ist 365 Tage im Jahr gültig, dass Gott den eigenen Sohn hier auf diese Erde gibt, weil hier auf dieser Erde nur Menschen leben ohne ihn, ohne ihren Gott, getrennt von ihm. Man kann das gut mit einem Bild beschreiben. Auf der einen Seite eines Berges ist Gott und die Sünde hat eine riesige Kluft gemacht und auf der anderen Seite sind wir Menschen. Und keiner von uns schafft es, von dieser Seite zu Gott zu kommen. Alle eigenen Anstrengungen nützen überhaupt nichts. Hier, du kannst doch 1 Million Euro spenden. Glaubst du, das würde die Sünde auf einmal, die Lüge zur Wahrheit? Da wird doch nicht die Lüge ausradiert, wenn du 1 Million Euro gespendet hast. Oder wenn du eine Wallfahrt unternommen hast. Dadurch ist die Lüge doch nicht Wahrheit geworden oder weggetan worden. findest du in der Bibel überhaupt nicht. Du findest keinen Katalog, der sagt, für die und die Schuld musst du halt das und das machen. Bringt alles nichts. Eigene Anstrengung nutzt überhaupt nichts. Du schaffst es nicht, zu Gott zu kommen. Aber dann kommt Gott zu uns. Das kann ich gar nicht erklären, was das vor 2000 Jahren war, als Gott zu uns Menschen kommt und Mensch wird. Dass der Jesus Christus, der Sohn Gottes, Mensch geworden ist. Die Bibel sagt, Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort und das Wort war Gott. Und dann in Vers 14, und das Wort wurde Fleisch, damit es kein Zweifel gibt, wer mit diesem Wort gemeint ist, nämlich der Jesus Christus. Ewiger Gott und Mensch geworden, das hat Gott, unser Schöpfer, für uns getan, damit wir doch zu ihm zurückkommen können. Damit er den Weg bahnen konnte für Menschen, die ohne ihn leben, die auf der anderen Seite leben, die das Ziel verfehlen und die er aber wieder in Gemeinschaft mit sich bringen möchte. Da gibt es Leute, die fragen, wo ist denn dieser Gott der Liebe? Die fragen, wo ist der liebe Gott? Den lieben Gott gibt es nicht, aber es gibt einen Gott, der liebt. Und die Bibel sagt im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8, hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Oder Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Zunächst geht es darum, dass er seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat. Aber er hat ihn auch an das Kreuz gegeben. Wir denken gleich noch einmal darüber nach. Denn der Jesus Christus kam mit dem gleichen Ziel auf diese Erde. Er sagt im Markus Evangelium Kapitel 10, Vers 45, dass er, der Menschensohn, gekommen ist, um sein Leben zu lassen als Lösegeld für dich und für mich. Stell dir mal vor, da kommt der Jesus aus der Herrlichkeit des Himmels, möchte ich sagen, auf diese Erde, wo nur Sünder lebten. Wo er gehasst wurde und er wusste das. Und trotzdem kommt er, um für dich und für mich zu sterben. Das ist wirkliche Liebe, die er zu dir und zu mir hat. Er sagte, ich möchte nicht, dass der Thomas verloren geht. Ich möchte, dass er gerettet wird. Und dass er auch auf dieser Erde einen Sinn im Leben hat. Und dafür kommt er. Für dich und mich. Dein Heiland. Erste Petrus 3 sagt dazu in Vers 18, denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Merkt ihr? Zu Gott führe, zu unserem Schöpfer zurückbringen. Dafür hat der Gerechte für uns ungerechte Leute gelitten. Am Kreuz. Sein ganzes Leben war ein Leidensweg von der Geburt bis zu seinem Tod am Kreuz. Aber besonders dort am Kreuz hat er in seiner Seele gelitten. Man hat ihn verspottet, hat ihn ja geschlagen, gegeißelt, die Dornenkrone auf sein Haupt gesetzt. Alles hat er mit sich machen lassen. Und dann gibt er sein Leben dort für dich und für mich, als Sühnung, als Sühneopfer, damit wir gerettet werden können, damit wir zu Gott kommen können. So hat 1. Petrus 3, Vers 18 ja uns gesagt, damit er uns zu Gott führe. Stell dir das doch mal vor, da stirbt der Jesus, damit du doch wieder in Gemeinschaft mit Gott kommen kannst. Und dieser Jesus sagt von sich selbst, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das passt nicht in unsere Zeit, in unsere pluralistische Gesellschaft, wo es viele Wege geben soll. Die Bibel hat einen Absolutheitsanspruch. Der Jesus sagt, nur durch mich. Sonst gibt es keinen anderen Weg. Alle anderen Wege sind Irrwege, führen nicht zum Ziel. Das ist eigentlich auch logisch. Würde Gott seinen eigenen Sohn am Kreuz opfern, wenn es eine Möglichkeit gäbe, auf einem anderen Weg zu Gott zu kommen, was wäre das dann für ein Gott? Würdest du als Vater oder als Mutter dein Kind irgendwo hingeben, wenn es das irgendwie vermeidbar wäre? Würde keiner von uns als Eltern machen. Und glauben wir, Gott würde das machen, wenn es eine andere Möglichkeit gäbe? Was für ein Gottesbild haben wir? Nein, es gibt keine andere Möglichkeit. Und dann geht Gott diesen Weg mit seinem eigenen Sohn. Gott opfert ihn dort am Kreuz für dich und für mich. Das ist Liebe Gottes. Und der Jesus Christus sagt, aus lauter Liebe will ich mein Leben wirklich freiwillig lassen. Ich will sterben für verlorene Sünder, die ohne mich verloren sind, die keinen Sinn im Leben wirklich haben, die getrennt von Gott sind. Ich will sie zurückbringen zu Gott. Und jetzt hat er gesagt, dass er dieser Weg zu ihm ist. Jetzt müssen wir diesen Weg gehen. Was heißt das eigentlich, diesen Weg gehen, der Jesus heißt? Wie geht man diesen Weg? Indem man jetzt ab und zu mal in eine Gemeinde geht, in die Kirche geht, Gottesdienst besucht? Nein. Das ist nicht diesen Weg Jesus gegangen. Diesen Weg Jesus zu gehen, der beginnt damit, dass ich einmal vor Gott tatsächlich kapituliere und sage, Gott, ich bin ein Sünder und brauche Rettung. Ich bin verloren und ich kann mich selbst nicht retten. Aber dann sein Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus setzt, der am Kreuz für wen gestorben ist? Für mich gestorben ist. Ich muss es persönlich nehmen, nicht nur für alle gestorben. Das stimmt natürlich. Aber ich brauche doch eine persönliche Beziehung. Da sage ich, Herr Jesus, dort am Kreuz bist du für mich gestorben. Paulus, ein Mann, der früher die Christen verfolgt hat, hat so sein Leben dem Herrn Jesus übergeben und konnte dann sagen, der Sohn Gottes hat mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben. Herr Jesus, dort am Kreuz hast du meine Schuld bezahlt. Er ist gestorben mit den Worten, es ist vollbracht. Das kann man auch übersetzen, es ist bezahlt. Die Schuld ist bezahlt, Herr Jesus, du hast es für mich getan. Ich möchte sagen, das ist wie ein Scheck, der gedeckt ist. Aber ein gedeckter Scheck zu Hause in der Nachttischschublade nützt uns überhaupt nichts. Ich muss zur Bank gehen und ihn einlösen. Dann wird das Geld mir gut geschrieben. Und so sagt der Jesus, ich habe es für dich getan, habe mein Leben gelassen. Aber wenn du dein Vertrauen nicht auf mich setzt, bringt es dir nichts. Glauben heißt völliges Vertrauen auch darauf, was der Jesus getan hat, dort am Kreuz. Also erstmal einzugestehen, schuldig, kann mich selbst nicht retten. Herr Jesus, du bist der Retter. Auf dich vertraue ich, dass du es für mich getan hast. Und jetzt bitte ich dich, vergib mir meine Schuld. Nimm mich in Gnaden an, oder wie man auch betet, das kommt ja nicht auf vorformulierte Gebete an, aber das muss der Sinn sein. Herr Jesus, jetzt möchte ich dir gehören. und komm du in mein Herz, in mein Leben, dann bist du gerettet. Das bedeutet, den Weg zu gehen, der Jesus heißt. Nicht einfach so Nachfolge, ja, ich entscheide mich für Jesus, wie für einen Fußballstar oder für einen Popsänger zu entscheiden. Das ist Unfug. Ich möchte mal fragen, hast du ihn so in dein Leben schon aufgenommen? Hast du schon mal so gebetet? Herr Jesus, ich kann nicht mehr ohne dich, ich brauche dich. Sonst bin ich verloren. Herr, rette mich. Hast du schon mal so gebetet? Oder noch nicht? Was hindert dich, dein Leben diesem Herrn anzuvertrauen? Was hindert dich, dass du über diese Brücke gehst? Denn es gibt ja diese Brücke und das kann man doch gut mit dem Kreuz ausmalen. Auf der einen Seite Gott, andere Seite wir Menschen und dazwischen das Kreuz. Jetzt gehe ich über das Kreuz zu dem Herrn Jesus. Musste ich buchstäblich vor einem Kreuz niederfallen? Das ist vom Kruzifix schon mal gar nicht. Muss ich gar nicht, ja? Aber ich muss einfach wissen, das Kreuz, an dem der Jesus starb, vor dem beuge ich mich. Ich nehme ihn im Glauben an, im Vertrauen, dass er es für mich getan hat. Was hindert dich, diese Entscheidung zu treffen? Wieder dein Stolz? Stolz ist schon ganz schön schwer zu überwinden. Vielleicht auch Mut. Da gibt es Leute, die zu feige sind, diese Entscheidung zu treffen, weil die Nachbarn sonst mal reden oder die Familie, die sagt auf einmal, was ist denn mit dem passiert oder mit der passiert? Bei Jesus muss man Mut haben, das stimmt. Aber ich denke, den Mut schaffen wir, ja. So mutig wollen wir alle sein. Und zu dem Herrn Jesus wirklich gehen. Mit ihm mal reden über unser Leben. Woher komme ich? Dann weiß ich, ich bin zurückgekommen zu meinem Schöpfer. Ich habe einen Sinn im Leben. Ich darf jetzt fortan mit ihm leben und für ihn leben. Das war ja unser Ausgangspunkt, nicht wahr? Wer die Kluft überbrückt hat, darf jetzt wieder mit seinem Gott leben und für ihn leben. Ein wirklich sinnerfülltes Leben, das gilt für alle Altersklassen, für Männer und Frauen. Das ist eine allgemeingültige Antwort. Noch einmal, mit Gott und für Gott zu leben. Aber das geht nicht, wenn wir ohne ihn weiterleben wollen. Nein, wir wollen das Rettungsangebot des Herrn Jesus annehmen. Und ich hoffe sehr, dass du das tust. Auch ihr jungen Leute, man muss nicht groß alt werden, man muss nicht 50 Jahre alt werden. Ich habe mich zu Jesus bekehrt als Junge. Habe ich diese Entscheidung getroffen und habe es bis heute nicht bereut. Dass ich weiß, meine Schuld ist vergeben. Mich trennt nichts mehr von Gott. Ich habe meine Sache mit Gott in Ordnung gebracht. Alles das, weil der Jesus am Kreuz dafür gestorben ist. Dieser Herr, der heute noch einlädt. Der sagt im Johannesevangelium, Kapitel 6, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist doch ein Wort. Wer kommt? Er nimmt jeden auf. Egal, was dein vergangenes Leben alles passiert ist, spielt keine Rolle. Warum kann ich das sagen, dass es keine Rolle spielt? Wisst ihr, der größte Sünder, das war dieser Paulus, von dem ich eben erzählte, der sagt einmal in 1. Timotheus 1, Vers 15, das Wort ist gewiss und wert angenommen zu werden, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu erretten, von denen ich der Erste bin, der Größte bin. Und wenn der größte Sünder angenommen ist, dann gilt für den Zweitgrößten nicht die Ausrede, bist du schlecht. Er nimmt tatsächlich jeden an, der kommt. Aber wir müssen wollen, wir müssen kommen. Er zwingt niemanden. Auf dem letzten Blatt der Bibel, dann sagt er noch einmal so quasi als letzten Appell an unser Leben. Offenbarung 22, Vers 17. Wen dürstet, der komme. Wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Gratis heißt das. Nicht vergeblich, ja? Gratis, bekommst es geschenkt. Wir haben darüber nachgedacht, dass man sich das nicht verdienen kann. Es ist tatsächlich ein Gnadengeschenk. Geschenke muss man annehmen und Danke dafür sagen. Lernen wir unsere Kinder schon, ja? Die sollen Danke dafür sagen. Das machen bei dem Herrn Jesus auch dann. Dann sage ich, Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Dass du mein Retter geworden bist. Herr, ich gehöre jetzt dir an. Und das für immer. Das größte Glück ist mir widerfahren. Weil ich dich jetzt habe in meinem Leben. Ich wünsche das noch einmal, dass du auch diese Entscheidung triffst. Heute Abend, wenn du es noch nicht getroffen hast. Denk doch drüber nach. Ich möchte auch noch beten jetzt. Ja, Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du an das Kreuz gegangen bist. Dass du, der du reich warst, um unsertwillen arm geworden bist, damit wir durch deine Armut reich werden können. O Herr, danke, dass du dein Leben als Opfer gegeben hast, dass du Sühnung getan hast. Und jetzt für jeden die Möglichkeit offen steht, zu dir zu kommen. Diese Brücke wirklich zu gehen, diesen Weg zu gehen, dich aufzunehmen in sein Leben. Ach Herr, schenke das, dass heute Abend noch solche Entscheidungen fallen, wo Menschen ihre Schuld dir bringen und auf dich ihr Vertrauen setzen. Amen. Ich möchte schließen mit einem Bibelwort aus der Offenbarung 3, Vers 20, da sagt die Bibel, sagt Jesus Christus, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Er klopft an deine Herzenstür und bittet um Einlass. Stell dir doch mal vor, das ist der menschgewordene Gott. Der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, der bittet dich, lass mich in dein Leben ein. Lass mich in dein Herz kommen. Ich möchte dir alle Schuld vergeben. Ich möchte dich glücklich machen. Ich möchte dir ein sinnerfülltes Leben geben. Du bekommst alles bei dem Herrn Jesus. Dann sag ihm doch, Herr Jesus, jetzt komm auch rein. Ich will nicht länger dich außen warten lassen. Ich kann nur einladen. Die Bibel sagt, so sind wir Gesandte für Christus. Als ob Gott durch uns ermahnte, lasst euch versöhnen mit Gott. 2. Korinther 5, Vers 21, Vers 20. Willst du nicht diese Entscheidung auch heute treffen? Wir können zusammen beten, du brauchst mich aber dazu nicht. Wir haben hinten aber einen Raum, wo man ungestört sein kann. Du kannst es auch alleine zu Hause machen. Aber wenn du diese Entscheidung zu Hause im stillen Kämmerlein triffst, dann gebe ich dir den guten Rat. In Römer 10, Vers 10 steht, mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund bekannt zum Heil. Dann rede davon. WhatsApp oder was du auch machst, sprich sofort davon. Ich habe den Herrn Jesus aufgenommen. Hab Vergebung meiner Sünden. Ich weiß, ich bin jetzt mit Gott versöhnt. Rede wirklich davon. Diesen guten Rat kann ich dir dann einfach nur geben. Dann möchte ich auf den Büchertisch aufweisen. Da hinten auf dem Regal sind alle kostenlose Bücher. Dann habe ich zwei Bücher mitgebracht mal für diesen Abend. Das eine Buch heißt Fragwürdig. Denkanstöße, die dein Leben verändern. Ein sehr gutes Buch. Gibt es wirklich Beweise dafür, dass Gott existiert? Ist die Bibel nicht nur ein ganz gewöhnliches Buch? Kann ich denn nicht selbst bestimmen, was für mich richtig ist? War Jesus nicht nur ein bedeutender Lehrer? Ist es nicht langweilig und einengend, Christ zu sein? Und ein Fazit, die wichtigste aller Fragen, das Buch ist auch kostenlos. Nehmt das gerne mit, wäre schön, wenn der Tisch nachher leer wäre. Und dann habe ich auch für das nächste Jahr ein Andachtsbuch dabei, Leben ist mehr, jeden Tag ein Bibelwort. Mit einer kurzen Erläuterung kann man in 5 Minuten gelesen haben, ist auch kostenlos, macht Gebrauch davon. Dann möchte ich einladen für morgen Abend zu dem Thema, wohin gehe ich? Wir haben heute die Frage, woher komme ich und wozu lebe ich nachgedacht? Und morgen wollen wir über die zweitwichtigste Frage dann nachdenken, wohin gehe ich? Kommt doch wieder, bringt auch noch andere mit. Ich denke, wir haben noch Stühle und auch noch Platz hier im Raum. In diesem Sinn möchte ich mich verabschieden. Danke für die Aufmerksamkeit. Seid der Gnade Gottes anbefohlen. Gott segne euch. Amen.